Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Marco Stichmann.
Revolution? Aber was dann? Die Frage stellt sich eigentlich immer, wenn in irgendeinem Land plötzlich und auf einmal alles Kopf steht und um die Herrschaft gekämpft wird, beziehungsweise alles so durcheinander ist, dass gar nicht mehr geherrscht werden kann. Siehe zum Beispiel gerade brandaktuell Venezuela, ob man das jetzt Revolution nennen will oder nicht, was dort geschieht. Oder vor ein paar Jahren, anderes Beispiel, die Staaten des arabischen Frühlings, wo es heute nicht mehr unbedingt wirklich frühlingshaft aussieht, muss man sagen. Also, wenn Revolution ja, was dann danach? Wie schafft man es, aus der Asche des Alten etwas Neues aufzubauen? Wir schauen uns das heute mal anhand der wahrscheinlich berühmtesten aller Revolutionen überhaupt an, nämlich die Französische Revolution. Die beginnt 1789, vor 230 Jahren, aber das interessiert uns heute weniger. Uns interessiert eher die Hinrichtung von Georges Danton. Dantons Tod 1794.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Salut Matthias.
Bonjour.
Danton wurde, habe ich gerade gesagt, 1794 hingerichtet, war einer der führenden Köpfe der Französischen Revolution. Deshalb müssen wir jetzt doch eben noch mal ganz kurz über diese Revolution an sich sprechen, Matthias. 1789 hat sie angefangen, aber warum und wann und wie und das überhaupt?
Ja, es gibt natürlich immer jede Menge Gründe, aber Auslöser, konkreter Auslöser war die Einberufung der sogenannten Ständeversammlung nach Paris. Die Stände, das waren der Klerus, der Adel und die Bürger, also gab es drei Stück. Alle drei entsandten Delegierte nach Paris, um über die Erhöhung von Abgaben und Steuern zu entscheiden, die König Ludwig der 16. forderte, weil seine Staatskassen leer waren. Die Delegierten kamen also zusammen und sie lauschten einer Ansprache des Königs, die aber ihrer Meinung nach jedenfalls ziemlich unbefriedigend ausfiel, denn Ludwig ließ keinerlei Reformwillen erkennen. Er wollte als absolutistischer König alleine weiter regieren und sich das Volk möglichst weit vom Halse halten. Das haben dann die Delegierten nicht so richtig mitgemacht und die Ständeversammlung zu einer verfassungsgebenden Versammlung umfunktioniert, und damit begann die Revolution, die Europa tatsächlich auf den Kopf gestellt hat und bis heute unsere Verfassungen, unsere Gesellschaftsordnungen und unser Rechtssystem beeinflusst.
Aber jetzt muss man sagen, Matthias, in dieser Ständeversammlung, sagtest du ja schon, saßen Klerus, Adel und Bürger. Das war jetzt, sage ich mal, nicht das normale Fußvolk. Also ist die Frage, woher kam denn dieser Wille zur Revolution? Warum ging es plötzlich so ab in Frankreich?
Ja, es war natürlich wiederum ein ganzes Bündel von Gründen. Zunächst mal war es eine schreiende Ungerechtigkeit in Frankreich, weil Adel und Klerus, die mussten weder Steuern noch Abgaben bezahlen, aber gleichzeitig lebten sie in Saus und Braus. Die Zeche mussten bezahlen, die Bauern, die Handwerker und eben all jene, die nicht zu Adel oder Klerus gehörten. Das war das eine. Zum anderen hatte es einige Jahre zuvor die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung und die amerikanische Unabhängigkeit gegeben, bei der Frankreich auf Seiten der Aufständischen gegen die britische Kolonialmacht gekämpft hat. Bei dieser Gelegenheit haben dann französische Soldaten mitbekommen, was ihre amerikanischen Kameraden dachten und vor allem, welche Ziele sie hatten, nämlich die Unabhängigkeit von einem als ungerecht empfundenen politischen System. Die Soldaten kamen Ende des Bürgerkriegs, rund 10 Jahre vor Beginn der Französischen Revolution, zurück und waren sozusagen von den Ideen schon infiziert. Deswegen machten große Teile der Armee auch bei der Revolution mit.
Infiziert waren sie von diesen Ideen aber auch, weil es da, sage ich mal, so ein paar Brandbeschleuniger gab. Ne? Ein paar große Geister der Zeit, ich nenne mal ein paar Namen, Descartes, Rousseau, Voltaire. Das war die Aufklärung und das geistige Gerüst der Revolution.
Ja, ne? Das kann man genau so sagen. Die aufklärerischen Gedanken geisterten ungefähr seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts durch Frankreich und England. René Descartes, den du eben genannt hast, der verfasste eine Abhandlung über den richtigen Gebrauch der Vernunft, was in dem Satz mündete: Ich denke, also bin ich. Kurz nach ihm formulierte der Brite John Locke die Lehre vom Staatsvertrag und lieferte damit die Rechtfertigung für die Glorious Revolution in England.
Über die wir auch schon mal eine Stunde History gemacht haben.
Ganz genau. Pierre Bayle, der von 1647 bis 1706 lebte, plädierte für eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Montesquieu, ein französischer Aufklärer, hatte die griechische und die römische Antike studiert und dabei festgestellt, dass eine gerechte Gesellschaft nur durch Gewaltenteilungen exekutive, judikative und legislative zu erreichen sei. Voltaire, den manche Philosophen und Historiker für derart bedeutend halten, dass sie von einem Jahrhundert Voltaires sprechen. Jener Voltaire also kämpfte für die Gleichheit der Menschen, was für ihn nicht nur die Gleichheit des Besitzes und des Statuses bedeutet, und schließlich Immanuel Kant, der ein Zeitzeuge der Französischen Revolution war und den wohl entscheidenden Satz der Aufklärung formuliert hat, nämlich, Zitat, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Und auch über diesen Kant haben wir schon eine Stunde History gemacht.
Wir haben schon ganz schön viele
Sendungen. Es gibt eine Menge Gutes zu hören.
Es gab natürlich noch ein paar andere, die unmittelbar Einfluss auf die Revolution genommen haben. In allererster Linie ist da an Jean-Jacques Rousseau zu denken, der einen Gesellschaftsvertrag entwickelt hat, in dem sich das freie Individuum einem idealen Gemeinschaftswillen unterstellt, ohne dass es dabei persönliche Freiheiten aufgeben muss.
Man muss allerdings sagen, 1794, als Georges Danton schließlich hingerichtet wird, ist von all diesen Idealen nicht mehr viel übrig. Was da genau los war, ist unser Thema heute in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Einer der ganz großen Revolutionäre sollte Opfer der Revolution werden. Heute geht es in eine Stunde History um Dantons Tod und Wiebke Lehnhoff weiß, wie er starb.
Am späten Nachmittag des 5. April 1794 rattert ein Pferdekarren durch die menschengesäumten Straßen von Paris. Ziel ist die Guillotine auf dem Place de la Révolution, heute Place de la Concorde. Auf dem Karren stehen eng gedrängt 15 Männer, die Hände hinterm Rücken gefesselt. Einer der Männer sticht hervor, ziemlich groß, athletisch gebaut und sein Gesicht, ja, es fällt auf.
Da, der Hässliche, das ist Georges Danton!
Korrupter Geldsack, Verräter!
Georges Dantons Nase ist eingedrückt, die Oberlippe gespalten und wulstig und zusätzlich haben die Pocken viele Narben im Gesicht hinterlassen. Jetzt fährt der Pferdekarren am Haus des Revolutionspolitikers Maximilien Robespierre vorbei. Der hat entscheidend dazu beigetragen, dass die 15 Männer verhaftet und zum Tode verurteilt worden sind. Wütend brüllt Danton:
Robespierre, du wirst mir folgen!
Als der Henkerskarren auf dem Place de la Révolution ankommt, steht die Sonne tief. Die Männer klettern vom Karren und steigen dann einer nach dem anderen die Stufen des Schafotts hoch. Oben wird jeder bäuchlings auf ein Brett geschnallt und mit dem Kopf durch den kreisförmigen Ausschnitt der Guillotine geschoben. Dann saust das Pfeilbeil auf seinen Nacken runter. Zuletzt ist Danton an der Reihe. Bespritzt vom Blut seiner Gefährten steigt er hoch zur Guillotine. Bevor er sich festschnallen lässt, fordert er vom Henker:
Vergiss nicht, dem Volk meinen Kopf zu zeigen. Er ist es wert.
Bis zu seiner Hinrichtung zählte Jean-Jacques Danton zu den wichtigsten Männern der ersten Französischen Republik. Der Anwalt aus einfachen Verhältnissen hat sich früh in der Revolution engagiert und reist die Menschen als Redner mit. Kurzzeitig ist er Justizminister und ab April 1793 leitet Danton ein paar Monate lang den frisch gegründeten Wohlfahrtsausschuss, wie sich die neue Regierung nennt. Mit ihr beginnt die blutige Terrorherrschaft der Französischen Revolution, La Terreur. Es herrscht kollektive Hysterie und alle, die verdächtig erscheinen als Gegner der Revolution, werden verfolgt. Anhänger verschiedener Revolutionsgruppen werden verhaftet und oft gruppenweise öffentlich geköpft. Danton ist gegen diese Entwicklung und versucht, mäßigend zu wirken. Das macht auch ihn verdächtig, genau wie sein Geld. Ihm wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Und so landet Danton selbst vor dem Revolutionstribunal.
Ruhe! Kommen wir zum nächsten Angeklagten. Wie lauten euer Name, Herkunft, Beruf?
Georges-Jacques Danton, 34 Jahre alt, aus Arcis-sur-Aube im Nordosten der Republik. Mein Beruf? Ihr kennt mich. Ich bin Anwalt von eben diesem Revolutionsrat. Und ein Vertreter des Volkes.
Ruhe! Eure Wohnanschrift!
Meine Wohnung? Noch in der Rue Marat Paris. Bald wird sie im Nichts sein. Und dann im Pantheon der Geschichte.
Ruhe im Gerichtssaal! Der Angeklagte stört die öffentliche Ordnung. Ich beantrage, den Angeklagten von der Verhandlung auszuschließen.
Natürlich, ihr Tyrannen! Dann werde ich mich eben nicht länger selbst verteidigen. Egal! Führt mich dem Tode zu. Ich werde ruhmreich schlafen.
Das Urteil steht längst fest. Danton wird zum Tode verurteilt, mit seinen 14 Gefährten, die wie er als Nachsichtige gelten oder als Dantonisten und damit Verräter der Revolution. Nach dem Tod Dantons und anderer wichtiger Identifikationsfiguren bröckelt im Volk die Unterstützung für die Revolutionsregierung. Aber die Schreckensherrschaft Robespierres wird noch schlimmer. Durch ein neues Gesetz am 10. Juni 1794 kann fast jeder verdächtig werden und zum Feind des Volkes. Damit beginnt die Zeit des Grand Terreur, also des großen Schreckens oder des großen Terrors. Innerhalb von 7 Wochen werden immer mehr Menschen zum Tode verurteilt. Hinrichtungen werden blutige Routine. So sterben allein in Paris in dieser Zeit rund 1300 Menschen unter dem Fallbeil der Guillotine. Zuletzt auch Robespierre und seine radikalen Anhänger. Und zwar nur knapp 4 Monate nach Georges Danton.
Dantons Tod nacherzählt von Wiebke Lehnhoff in 1 Stunde History. Dann lasst uns dieses Kind der Revolution, das von ihr selbst gefressen wurde, noch mal etwas genauer anschauen. Denn hier geht es heute in 1 Stunde History um Georges Danton. Und daher sollten wir uns noch mal genauer anschauen, wer er war, dieser Danton. Und das tun wir mit Susanne Lachenicht, Professorin an der Uni Bayreuth und Fachfrau für die Französische Revolution. Grüße Sie, Frau Lachenicht.
Guten Tag, Herr Riechmann.
Auf dem Weg zu seiner Hinrichtung soll er in Richtung seines Erzfeinds Robespierre noch gebrüllt haben: Du wirst mir folgen. Das macht den Eindruck, dass Danton ein ziemlich spezieller Charakter war. Was war er für ein Mensch? Was weiß man über ihn?
Was wir über ihn wissen, ist eigentlich relativ wenig. Vor allen Dingen die Frühzeit vor der Französischen Revolution. Er ist in der Champagne geboren. Er stammt aus eher kleineren bürgerlichen Verhältnissen und ist so ein typischer sozialer Aufsteiger der Spätaufklärungszeit und der Revolutionszeit. Lokale Schule, Priesterseminar in Troyes in der Champagne, dann ist er in Paris. Was er genauso zwischen 1775 und 1780 getan hat, das wissen wir überhaupt nicht. Und dann sehen wir ihn wieder als Schreiber bei einem Staatsanwalt des Pariser Parlements, das heißt einer hohen Rechtsinstitution in Frankreich, wo er dann so im Sinne eines Training on the Jobs zum Juristen ausgebildet wird. Und dann sich eine Pfründe kauft und dann bei den Pariser Gerichtshöfen tätig ist, die dann auch eigentlich seinen sozialen Aufstieg möglich machen sollten. Er war wie viele andere seiner Generation dann auch Mitglied einer Freimaurerloge als Publizist tätig und er war 2-mal verheiratet und Vater von 4 Kindern, von denen aber nur 2 das frühe Kindesalter überlebten.
Und dann wurde er eine der führenden Figuren der Französischen Revolution, also von ganz unten nach ganz oben vielleicht so eine Geschichte. Kann man sagen, dass er die Französische Revolution entscheidend geprägt hat?
Ach, das ist so eine schwierige Frage. Wir sind mittlerweile in der Geschichtswissenschaft zum Thema Französische Revolution ein bisschen so von den großen Männern, die Geschichte machen, abgekommen. Er gehört sicherlich zu denen, die sozusagen besonders prominent in der Geschichtsschreibung zur Französischen Revolution vorkommen. Interessant ist, dass er eigentlich erst so ab 1791 zu einer wirklich wichtigen Figur der Französischen Revolution wird. Davor ist er vor allen Dingen ein Redner, jemand, der sich in der Nationalgarde engagiert. Er ist 1789 bis 1791 eigentlich nicht wirklich dabei, sondern das fängt eigentlich erst an nach der Flucht des Königs nach Varennes im Juni 1791. Und diese Flucht sollte eigentlich der Wiederherstellung der absoluten Monarchie in Frankreich dienen und damit eben der Abschaffung aller Errungenschaften der Französischen Revolution, also Menschen- und Bürgerrechte von 1789, die konstitutionelle Monarchie von 1791. Und ab da tritt Danton eigentlich wirklich als ein wichtiger Redner, ein wichtiger Organisator der Revolution hervor.
Und er war auch einer der führenden Köpfe der Terrorherrschaft letzten Endes.
Genau. Und das ist genau der Punkt, dass er ab 1792, vor allen Dingen als es dann im August 1792 um die Abschaffung der Monarchie, die Festsetzung der königlichen Familie geht, dass er da eigentlich an der Inhaftierung der königlichen Familie im Hintergrund mitarbeitet, für die Hinrichtung des Königs dann im Januar 1793 optiert. Und eigentlich, obwohl er mit Camille Desmoulins und anderen zur Gruppe der sogenannten Indulgents, das heißt wortwörtlich der Nachsichtigen, gehörte, eigentlich überhaupt nicht moderater war als die Montagnards, wie beispielsweise Robespierre oder andere, sondern eigentlich genau diesen radikalen Kurs in Richtung Schreckensherrschaft mit vorbereitet bzw. auch mit durchgezogen hat. Und das Interessante bei Danton ist im Sinne von einer der wichtigen Figuren der Französischen Revolution. Die französische Historikerin Mona Ouzouf hat mal gesagt, wenn man sich einfach nur die überlieferten Fakten und nicht die Mythenbildung anschaut, dass Danton zwar an wichtigen Ereignissen ihrer Vor- und Nachbereitung beteiligt gewesen sei, aber bei den eigentlichen revolutionären Aktionen durch Abwesenheit geglänzt habe. Also ist ein Redner, ein Initiator, der im Hintergrund arrangiert und agitiert und danach wieder mit dabei ist, aber er ist eben kein Mann des Aufstandes selber. Das ist ganz interessant. Mhm.
Irgendwann gerät er dann mit dem von Ihnen eben auch schon erwähnten Robespierre dann allerdings in Konflikt und lehnt die Terrorherrschaft, die er dann so lange mitgeprägt hat, die vielen rollenden Köpfe irgendwie ab. Wie kam das und wie geschah das alles?
Ja, also er lehnt das nicht wirklich ab, ne? Ich meine, der Wohlfahrtsausschuss, der eigentlich zu so einer Art von diktatorischer agierender Regierung wird, ist ein Instrument, das von Danton geschaffen wird und das Robespierre eigentlich erst später Mitglied wird. Genauso ist Danton einer der Befürworter der Einführung des sogenannten Revolutionstribunals, das dann ähnlich wie der Wohlfahrtsausschuss eben auch Hinrichtungen etc. durchführt. Man kann nicht sagen, dass es so einen Turning Point gibt, wo er dann letztendlich anfängt, gegen die Terror zu sein. Also um so ein bisschen dieses Divergieren deutlich zu machen, er unterstützt beispielsweise Robespierre im Frühjahr 1794 gegen die radikalen Linken, die sogenannten Hébertisten, vorzugehen. Im Herbst davor versucht er, die Vollstreckung des Todesurteils gegen Marie Antoinette zu verhindern. Gleichzeitig versucht er auch einen Ausgleich mit moderaten Revolutionären, ist dann aber auch wieder auf Seiten der radikalen Montagne unterwegs. Was ihn eigentlich in Konflikt mit Robespierre bringt, ist vor allen Dingen seine etwas nebulöse Haltung gegenüber dem später als Hochverräter degradierten General Dumouriez und vor allen Dingen auch seine Käuflichkeit. Und das auch schon zur Zeit der Pariser Kommune von 1791. Das heißt, die Anklagepunkte im Prozess gegen Danton, die dann von Saint-Just unter anderem hervorgebracht werden, sind eben seine Käuflichkeit und damit verbunden auch Hochverrat.
Susanne Lachenicht ist Historikerin an der Uni Bayreuth und war eben hier bei uns zu Gast in einer Stunde History. Danke Ihnen, Frau Lachenicht.
Gerne.
Wir haben schon einiges über Georges Danton und sein Verhältnis zu Robespierre und der Revolution gehört. Eine Stunde History hier. Aber zu dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, da bewegen wir uns ja heute in der heutigen Ausgabe, da gab es ja noch einen sehr, sehr bekannten Franzosen, über den wir auch dringend reden müssen, wenn wir über die Französische Revolution sprechen. Und den kennt wahrscheinlich jeder. Wir reden von Napoleon. Matthias, was hat dieser Napoleon, der da ein junger Kerl war, während der Französischen Revolution gemacht oder auch kurz davor vielleicht?
Naja, er war gerade 20 Jahre alt, als die Revolution begann und somit genau in dem Alter derjenigen, die die Revolution in Paris und in Frankreich getragen haben. Napoleon stammte aus Korsika, hatte mit 16 schon sein Offizierspatent gemacht und war 1789 in der Nähe von Dijon stationiert. Aber er war an den revolutionären Ereignissen direkt natürlich nicht beteiligt, aber er fand sie gut und er fand sie auch gerechtfertigt. Mhm. Als junger Mann war er offenbar an guter Literatur ebenso interessiert wie an philosophischen Schriften. Zu seiner Lektüre gehörten Platon, der griechische Philosoph, der Aufklärer Voltaire und Rousseau oder der Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lavater. Aber er las auch die Leiden des jungen Werthers von Goethe und natürlich die Bücher über Militärstrategien. Also man kann vielleicht sagen, er war ein sehr gut gebildeter junger Mann, bei dem sich sehr bald zudem noch ein außergewöhnliches militärisches Talent zeigte.
Ihr sagtest so gerade, Matthias, dass Napoleon in Dijon stationiert war, aber die große Action ging ja in Paris ab. Wie kam er denn von Dijon nach Paris?
Ja, also zunächst einmal hat er versucht, die Revolution auf Korsika voranzutreiben und dazu hatte er sich vom Militär beurlauben lassen. 1791 kehrte er zurück, wurde zum Leutnant befördert und trat gleichzeitig einem örtlichen Jakobinerclub bei. In diesen Clubs wurde über die Revolution, ihre Ziele und ganz allgemein über Politik debattiert. Offenbar hat er einige seiner Kompetenzen beim Militär überschritten, was 1792 zu seiner Entlassung führte. Er fuhr daraufhin nach Paris, um das rückgängig zu machen, und traf dort auf den Kameraden Zufall. Denn just als er in Paris um Begnadigung nachsuchte, herrschte dort Offiziersmangel. Also wurde er kurzerhand als Hauptmann wieder in den Dienst gestellt.
So kann das gehen.
In den folgenden Monaten beteiligte er sich an einigen erfolgreichen Militäraktionen, was dazu führte, dass er sich in Paris einen Namen als talentierter Heerführer machte, den man angesichts der Bedrohungen des revolutionären Frankreichs durch die übrigen europäischen Monarchien sicher gut gebrauchen konnte. Und dann ging es Schlag auf Schlag und Napoleon erreichte einen militärischen Posten nach dem anderen und eilte obendrein von Sieg zu Sieg gegen die Gegner der Französischen Revolution. Und schließlich wurde er beauftragt, den Italienfeldzug zu leiten, bei dem er sich mit einer schlecht ausgerüsteten Armee gegen überlegene Truppen Österreichs und Sardinien-Piemonts durchsetzte. Damit hatte er nicht nur einen Sieg errungen, sondern auch noch den Nimbus des überlegenen Militärstrategen begründet, der ihn etwas später an die Spitze des französischen Staates katapultieren sollte.
Lass uns über diesen Napoleon hier gleich noch mal ein bisschen ausführlicher reden in einer Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die Revolution frisst ihre Kinder. Eine Stunde History hier, das ist ja der schöne und berühmte Satz, der ganz wunderbar zu Georges Danton passt, um den es hier heute geht in einer Stunde History und zur Französischen Revolution. Aber es gibt eben auch ein Kind der Revolution, das sich nicht hat fressen lassen, sondern im Grunde am Ende die Revolution selbst gefressen hat. Kein unbekanntes Kind, den Namen kennt wahrscheinlich jeder auf der Welt, denn wir reden von Napoleon. Unser ehemaliger Deutschlandfunk-Programmdirektor Günther Müchler macht heute zwar kein Radio mehr, aber schreibt immer noch Bücher über genau diesen Kerl, über Napoleon. Und sein neuestes trägt den für uns vielsagenden Titel Napoleon, Revolutionär auf dem Kaiserturm. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Müchler.
Guten Tag.
Denn Napoleon fand das gar nicht so schlecht, ne, was da ab 1789 in Frankreich so vor sich ging. Und hat, kann man das so sagen, Herr Müchler, am Anfang im Grunde mitrevolutioniert.
Naja, Napoleon ist im Geist der Aufklärung aufgewachsen. Er kannte sein Rousseau, er akzeptierte die Lehre des Gesellschaftsvertrages. Von den absoluten Königen hatte er keine hohe Achtung. Es gäbe nur wenige Könige, die es nicht verdient hätten, entthront zu werden. Das hat er 1788 geschrieben, als er Offizier des Königs war, ein Jahr vor Ausbruch der Revolution. Nein, man kann sagen, Napoleon hat die Revolution geschätzt, nicht unbedingt die Revolutionäre.
War er denn anschließend irgendwie in die Herrschaft der Französischen Revolution, also zum Beispiel in die Terrorherrschaft oder so weiter, verwickelt?
Nein. Man muss sehen, Sie sprechen heute viel über Dantons Tod. Mhm. Danton ist hingerichtet worden im April 1794. Zu dieser Zeit befand sich Napoleon als junger Brigadegeneral in der Provence im Dienste der Armee d'Italie und hat Festungen inspiziert und ganz nebenbei eine Freundin gepflegt, die berühmte Désirée, Kaufmannstochter aus Marseille. Also er war weit vom Schuss. Mhm. Er hat den einen oder anderen Revolutionär gekannt, Robespierres jüngeren Bruder Augustin, aber den älteren Robespierre hat er nicht gekannt, er hat Danton nicht gekannt.
Dann war es ihm wahrscheinlich auch egal, dass Danton hingerichtet wurde.
Also ich kenne keine Äußerung von Napoleon zu Dantons Tod.
1799 aber kommt er dann ja wieder ganz groß zurück, Staatsstreich in Paris und er nennt sich zum Konsul und in dieser Funktion herrscht er dann im Grunde über Frankreich. Vielleicht fangen wir so an, wie hat er das angestellt? Ich meine, in dieser Situation plötzlich an die Macht zu kommen?
Man muss sich hüten, sich das so vorzustellen, als wäre der Putsch sein Masterplan gewesen. So war es nicht. Napoleon hat die berühmte, nicht besonders erfolgreiche Expedition in Ägypten gerade gemacht. Er kommt zurück, hat sein Heer, seine Armee zurückgelassen und stellt fest, in Frankreich, wo das Direktorium herrscht, also die Regierungsform, die auf die Terrorherrschaft gefolgt ist, da wird die Revolution diskreditiert, der Staat ist bankrott, der wird an den Grenzen bedroht und es herrscht Putschstimmung. Er kommt da hinein. Er stellt fest, wie die Machtverhältnisse sind. Da gibt es einen, der die Spinne im Netz ist, das ist der berühmte Abbé Sieyès. Napoleon schließt sich ihm an, beide zusammen machen diesen Putsch und der ohne jede Frage sich auf die Zustimmung breitester Teile des Volkes stützen kann, auch der Elite. Und Napoleon sagt, und darauf haben sie eben angespielt, die Revolution ist zu Ende, das heißt aber nicht, alles wird vergessen, was seit 1789 passiert ist. Der zweite Satz in dieser berühmten Äußerung lautet nämlich, sie ist zurückgekehrt zu den Ursprüngen, von denen sie ausgegangen ist. Das heißt, die Exzesse, die Terrorherrschaft, alles, was unschön ist, wird bilanztechnisch abgeschrieben. Hingegen wird bewahrt das, was bewahrenswert ist. Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit, Religionsfreiheit.
Mhm. Aber auf der anderen Seite macht er sich ja zum Kaiser mit allem Zip und Zap. Das würde ich sagen, ist eher antirevolutionär oder prärevolutionär, wie auch immer.
Es liegt nahe, so zu denken. Ja, aber genau. Wenn man in die Quellen schaut und wenn man sich sein Handeln genauer anschaut, stellt man fest, erstens, es ist eine völlig neue Art der Monarchie, die eben nicht gründet auf Erbrecht, sondern die abgestürzt ist durch ein Plebiszit. Es ist auch nichts, was Napoleon unbedingt und ausschließlich aus sich selbst heraus anstrebt. Man muss einfach sehen, der Napoleon ist ein Emporkömmling. Emporkömmling ist aber auch die Republik. Deshalb gibt es diesen elendlangen Krieg, der 1792 ausgebrochen ist und der erst enden wird in Waterloo. Diese Republik versucht, sich zu stabilisieren und man findet kein anderes Mittel, als das erbliche Kaisertum einzurichten. Denn es hat sich gezeigt, dieser Napoleon ist ja nicht nur der Mann an der Spitze des Staates, er ist auch ständig im Krieg, trifft ihn eine verirrte Kugel auf irgendeinem Feldzug. Was passiert dann? So, und das hatte die Revolution nicht geschafft. Sie hat dazu keinen Weg gefunden. Und da verfällt man auf den alten, sicher nicht unproblematischen, aber wunderbar einfachen Weg der Monarchie. Der Ein König Kaiser. Ist tot. Es lebe der König. Wenn wir von der Krönung sprechen, denken wir an die Selbstkrönung. Er hat sich also selbst die Krone aufs Haupt gedrückt. Viel entscheidender war, was danach passiert. Der Papst ist schon abgewandert in die Sakristei. Da geht Napoleon mit Josephine, seiner Frau, in den Rückraum der Kathedrale. Und da hat man einen provisorischen Thron eingerichtet. Mhm. Er setzt sich auf den Thronsessel und legt einen Eid ab auf die Werte der Republik. Das ist das eigentlich Erstaunliche, das eigentlich Wichtige an diesem Tag.
Das erinnert ja auch an die heutigen Herrschaftsprozesse, so sag ich mal, ne? Wenn die Kanzlerin zum Beispiel eingeschworen wird aufs Grundgesetz.
Genau. Und Napoleon, man darf sich nichts vormachen, der Napoleon ist eine autoritäre Natur. Es gefällt ihm schon, den Alleinherrscher zu geben, aber er hält sich manchmal nur widerwillig an Recht und Gesetz, an die Grundsätze der Revolution.
Günter Müchlers neues Buch heißt Napoleon, Revolutionär auf dem Kaiserthron. Eben war er bei uns im Studio in Eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Müchler.
Danke Ihnen.
Jetzt hat die Französische Revolution dieses Jahr mal wieder einen runden Geburtstag. 1789, eine Stunde History hier, also dieses Jahr 230. Jubiläum. Schauen wir nochmal nach Paris, jetzt mit diesem Anlass zu unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Tag Jürgen.
Hallo Markus.
Und es gibt zu diesem 230. Geburtstag tatsächlich eine Gruppe von Leuten in Frankreich, die sich explizit auf diese Französische Revolution beziehen.
Absolut. Jetzt bei den Gelbwesten-Protesten, das geht ja schon fast ein Vierteljahr, da waren zumindest in den ersten Wochen immer wieder Transparente zu sehen mit der Jahreszahl 1789 drauf. Auch an viele Hauswände wurde das gesprüht. Und da waren die Bezüge wirklich eindeutig. Es ging konkret um eine Neuauflage der Französischen Revolution. Man wollte Macron stürzen. Man wollte, viele wollen es nach wie vor, das gesamte bestehende Gesellschaftssystem aus den Angeln heben. Manche Gelbwesten und infolge dann noch einzelne Politiker, die haben die Armee zum Staatsstreich aufgerufen. Man stelle sich das vor. Also dieser Begriff Französische Revolution war da in den Köpfen extrem präsent.
Man kann aber schon sagen, dass die Franzosen insgesamt doch auch über die Gelbwesten hinaus diese Französische Revolution in ihren Herzen tragen, vielleicht kann man das so sagen, weil denk mal allein an den Nationalfeiertag, wie da aufgedreht wird in Frankreich.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also nicht nur den Gelbwesten, allen Unzufriedenen im Land dient die Revolution, sie ist präsent und sie dient auch als ständige Rechtfertigung für, sagen wir, unkonventionelle Maßnahmen, wenn es darum geht, Protesten irgendwie die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Bei den Gelbwesten waren das die wochenlang jeden Samstag stattfindenden Krawalle und es ging ja bis zu wirklich schweren Gewaltexzessen, Brände, Mülltonnenbrände, Autos eingeschlagene Schaufensterscheiben, geplünderte Supermärkte und so weiter. Bei den Gewerkschaftsaktionen, auch bei den großen Demonstrationen, waren es in jüngster Vergangenheit nicht mehr so oft, dafür zuvor umso heftiger, gab es tagelange Blockaden von Mülldeponien, Atomkraftwerken, Autobahnen. Letztere wurden immer wieder auch durch brennende Barrikaden aus Autoreifen, aus Europaletten auf Tage, manchmal für Wochen unpassierbar gemacht. Und immer wieder ging es um die Frage, darf man das? Die Franzosen denken nicht ständig oder auch die protestierenden Franzosen berufen sich nicht ständig auf die Revolution von 1789. Aber wenn es um die entscheidende Frage geht bei Protesten, die gewalttätig werden, darf man das? Dann wird gerne auf diese Revolution verwiesen mit dem Zusatz, manchmal muss man eben Grenzen überschreiten, muss man Gesetze verletzen um gesellschaftlichen Fortschritt möglich zu machen. Genau das haben wir getan, also war die Gewalt auch legitim. Das ist so die Argumentationskette, die es gibt. Also in diesem Sinne ist die Revolution, hat die einen hohen Stellenwert.
Aber das, finde ich, klingt ja irgendwie alles sehr so nach dieser Gewaltlegitimation, was du da so beschreibst, Jürgen. Gibt es nicht irgendwie auch, sage ich mal, eine positivere Identifikationsstiftung, die durch diese französische Revolution stattfindet in Frankreich?
Ja, selbstverständlich. Also der unmittelbare Moment der Revolution, ja, also der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789, der hat sich ins Nationalbewusstsein, ich glaube wirklich aller Franzosen, tief eingebrannt und auch mit dem entsprechenden Nationalstolz, der daraus hervorgeht. Also zu sagen, dieser Tag bedeutete das Ende des Feudalismus in Europa mit der Erklärung der Menschenrechte, der Einsetzung eines Parlaments. Auch damit haben wir Franzosen der gesamten Menschheit die Idee der Freiheit gegeben. Und ja nicht nur die Idee, sondern teilweise auch sehr konkret die Freiheit gebracht. Nämlich überall da, wo die Ideen der Revolution durch Napoleons Truppen dann in andere Länder getragen wurden. Diese Lesart der Dinge füllt heute alle Schulbücher, ist fester Bestandteil des nationalen Selbstverständnisses. Auch Franzosen, die nicht wirklich politisch interessiert oder sagen wir an der Geschichte Frankreichs im Detail interessiert sind, auch sie leben in diesem Grundgefühl, einer Nation anzugehören, einer bedeutenden Nation, die der Welt etwas ganz Grundlegendes gegeben hat.
Wo ich dir jetzt gerade so zuhöre, Jürgen, frage ich mich aber auch, gibt es irgendwen in Frankreich, der mit dieser französischen Revolution nichts anfangen kann?
Ja, unbedingt. Also was ich eben kurz skizziert habe, wäre so die Lesart der Linken, um es jetzt ganz grob einzuteilen, die französische Gesellschaft in eher links, eher rechts. Bei den eher Rechten, die gehen von einer ganz anderen Vorstellung aus, nämlich da spielt die Sendung eines, sagen wir, religiös geprägten, eines katholischen, eines, wie man es hier wirklich nennt, eines ewigen Frankreichs hinzu. Ich meine, Frankreich galt jahrhundertelang als, wie das hier heißt, die erste Tochter Roms. Für diese Menschen bedeutet die Revolution den Anfang vom Ende der klerikalen Kraft Frankreichs. Und wenn man sich den Zustand der katholischen Kirche heute ansieht, die ist, findet sich vollständig an den Rand gedrängt, hat es von daher außerordentlich schwer, als moralische Autorität zum Beispiel aufzutreten. Und das finden schon viele sehr, sehr bitter. Es gibt im Übrigen auch immer noch Monarchisten in Frankreich, für die natürlich auch die Französische Revolution grauslich war, also sich daran zu erinnern. Also das sind so die beiden Seiten, oder wären zwei Fraktionen, für die die Revolution nichts ist, woran man sich gerne erinnert, ganz im Gegenteil.
Jürgen König, unser Korrespondent in Paris über die Französische Revolution heute. Danke dir, Jürgen.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
14. Juli. Jedes Jahr in Frankreich quasi Ausnahmezustand. Die Franzosen haben Nationalfeiertag und feiern den großen Sturm auf die Bastille. Schlüsselereignis der Französischen Revolution. Wir haben eben auch schon besprochen, Matthias, hier in Eine Stunde History, wie stolz die Franzosen auf ihre Revolution sind. Wir Deutschen und auch die Spanier oder die Belgier oder die Italiener oder so, wir halten aber ziemlich still an diesem 14. Juli und feiern nicht. Und du sagst, wir sollten vielleicht auch mal die Sektkorken knallen lassen.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, weil die Revolution aus Frankreich ja doch einiges nach Europa exportiert hat. Was wären wir denn zum Beispiel ohne den Code Civil, der unser bürgerliches Gesetzbuch beeinflusst hat? Wie stünde es um die Freiheit, die durch Napoleon sozusagen erst ermöglicht wurde? Denn auch wenn es paradox klingt, der Mann hat Länder unterdrückt, sie als Protektorat missbraucht und so eigentlich die Unfreiheit gebracht. Aber am Ende hat das den Nationalbewegungen in Europa einen Schub gegeben, der dann in vielen Nationalstaaten mündete. Und dort, wo die französische Besatzung einerseits unfrei Freiheit brachte, brachte sie andererseits auch Freiheit, zum Beispiel Gewerbefreiheit, Glaubensfreiheit oder die Befreiung von der Bevormundung durch die Kirche. Also die Revolution war zwar in Frankreich, aber sie hat den gesamten Kontinent nachhaltig verändert. Zum Besseren übrigens, wie ich finde.
Und wie gerade schon gesagt, es ist für die Franzosen der nationale Bezugspunkt schlechthin, auf den sie alle stolz sind, der über die Parteigrenzen hinweg zur nationalen Identifizierung taugt. Sowas haben wir in unserer deutschen Geschichte eigentlich nicht, ne?
Ja. Eigentlich nicht und noch nicht, müsste man vielleicht sagen, denn als die Revolution 1799 mit einem Federstrich von Napoleon beendet wurde und dann 1815 Frankreich auch noch von den alliierten Europäern besiegt war, hat, glaube ich, niemand so recht daran geglaubt, dass irgendetwas von dieser Revolution würde hängen bleiben. Das entscheidet sich oft erst lange nach dem Ereignis und so kann das auch bei uns gehen. Vielleicht wird man eines Tages sagen, dass die friedliche Revolution in Osteuropa, die 1980 schon in Polen mit der Gewerkschaftsbewegung Solidarność begann und mit den beeindruckenden und ebenfalls friedlichen Protesten der Bürger der DDR 1989-90 endete, auch so ein Bezugspunkt ist. Mhm. Vor allem die Ostdeutschen können darauf stolz sein, dass sie, die SED-Diktatur, eben ohne Bürgerkrieg und gewaltlos geworden sind, dass ihr Protest auf der Straße mit Pappschildern und Fahnen so eindringlich war, dass das DDR-Regime wie ein Dominostein umfallen ließ. So etwas hat es vorher nicht gegeben und ich meine, die Dimension, die dieser Protest in der DDR und den anderen damaligen Ostblockstaaten hatte, reicht aus, um ihn als wirklich bedeutende historische Wegmarke einzuordnen.
Das jetzt aber natürlich auch mal ordentlich vorgespult, Matthias, aus den 90ern des 18. Jahrhunderts in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und da machen wir jetzt einfach mal einen Knick in der Zeitschaltuhr, denn da geht es nächstes Mal in eine Stunde History weiter. Danke dir, Matthias, bis hierhin für heute. 1994 ist dann unser Jahr in der nächsten Ausgabe und es geht um den Völkermord in Ruanda. Mein Name ist Markus Dichmann, macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.